So, wir sind im posttraumatischen Stresssyndrom, den wir versuchen, die WM zu verantworten.
Ski-WM ist leider schon vorbei.
Versuchen wir zu verarbeiten.
Zu verantworten, hast du mal sagen.
Ja, unsere Prognose, die ein bisschen in den Pinsel gegangen ist, muss man sagen, 17 Medaillen haben wir gefordert und angesagt. Nicht ganz so viel gemacht, aber da reden wir drüber. Wir reden über den Wahr im Fußball. Wir reden über schimpfende, fluchende und außer Rand und Bank geratene Coaches. Neben Eis und neben dem Fußballplatz.
Da haben wir noch ein exklusives Gerücht aus dem englischen Fußball.
Wahnsinnig.
Man darf gespannt.
Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch.
Knaller haben wir ein paar.
Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr.
Mit dem Emanuel Gysi.
Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt.
Und dem Dino Kessler.
Ist ja hilfreich, wenn man einen hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann.
Pro und Konter.
17 Medaillen haben wir angesagt. Und gefordert 7 haben wir gemacht. Ski-WM ist vorbei. Eigentlich, wenn man so her schaut, sind wir recht zufrieden. Und trotzdem muss man sagen, die 17 Medaillen sind wahrscheinlich ein bisschen optimistisch gewesen und vielleicht ein bisschen verblendet, aber es hat Spass gemacht, so reinzuhauen, muss ich sagen.
Also, man muss ganz ehrlich sein, wir sind ja zwei Leistungsträger in unserer Gesellschaft, oder? Also, wenn ich am Morgen aufstehe, dann gibt es zuerst mal 1 bis 2 Glas Gurkenwasser, nachher Kneubeugungen. Und dann wird der Börsenkurs gecheckt, dann gibt es ein kurzes Footing zum Aufwärmen, bevor es nachher ins Fitnessstudio geht. Dann ist 4:30 am Morgen und dann gibt es mal etwas zum Morgen und dann geht es ins Büro. Also was ich damit sagen will, wir sind einfach Leute, die die Messlatte sehr hoch setzen.
Gott, und darum, du musst von dir reden. Also mein Morgen sieht anders aus. Ich stehe auf und sobald ich aufgestanden bin, schaue ich wie ein Hund zurück zum Bett. Es war ein Hund, der so schaut, wie wenn er raus will.
Aha, also ins Bett zurück. Das Bett zurück. Steht aber nicht aus.
Nein, ich will zurück, dann arrangiere ich mich damit und dann kommt eben die schon viel zitierte eiskalte Dusche und von dort weg geht es aufwärts. Also, dein Gurkenwasser ist meine kalte Dusche.
Also, ja, man kann wahrscheinlich mit Gurkenwasser sogar duschen. Das ist wahrscheinlich Next Level. Das lassen sich aufstrebende Manager in Zukunft gerade installieren in ihrer Villa.
Also gut, das wissen wir.
Das Wasser mit Gurken...
Hilft das?
...Substrat bestimmt. Die Frage ist, für oder gegen was? Vampire wahrscheinlich.
Denken Sie gross, duschen Sie mit Gurken
wahrscheinlich, was? Also für mich wäre das gut, weil ich bin tendenziell ein Langduscher.
Ah, das ist schon mal ein
bisschen was in so Zeiten, wo die Energie knapp ist und man eigentlich sollte Energie sparen, natürlich immer ein bisschen eine Herausforderung ist. Und ich kann mir vorstellen, wenn das Wasser Gurkengeschmack hätte, würde ich vielleicht weniger lang duschen. Von dem her, glaube ich, ist das eigentlich eine Innovation, wo man sich tatsächlich ernsthafte Gedanken machen darüber.
Was auch helfen könnte, und das kann ich versprechen, ist eben die, schon zitiert, eiskalte Dusche.
Ja, aber das
verleitet
die
nicht dazu, möglichst lang drunter zu bleiben, wobei man gewöhnt sich sehr schnell daran. Das ist immer wieder faszinierend zu erfahren, wie schnell sich der menschliche Körper an Herausforderungen gewöhnt, wo man das Gefühl hat, ach, muss eigentlich nicht sein. Und zack, nach 2 Wochen merkst du das kalte Wasser fast nicht mehr. Wobei je nach Tageszeit, muss ich sagen, empfindet man es auch unterschiedlich. Also mir tut es einfach gut, was immer das auch bedeuten mag, aber es ist wie eine Schocktherapie, immer noch.
Nein, es ist erfrischend, das kann man sagen.
Und man friert nicht. Man friert nachher nicht.
Zuerst schon.
Also ich kann auf die Heizung verzichten in der Wohnung
zum Beispiel. Du frierst einfach vorher.
Ja, ja.
Also wenn es anfängt, dann...
Vor allem, wenn du aus dem warmen Bett rührst, ja, und halb benannt unter die kalte Dusche stehst, das ist hervorragend.
Absurd, nein. Man kommt aus dem warmen Bett, dann lässt man die Dusche schon mal an, dass sie schön warm ist. Dann kommt man gar nicht in die Verlegenheit, dass es kalt wird, dann steigt man drunter. Und dann ist, irgendwann kommt die Frage nach ein paar Minuten, schaffe ich sie jetzt raus oder ist es so wohlig, angenehm, warm, dass ich jetzt da potenziell noch Stunden könnte runterstehen. Irgendwann merkt man es dann, wenn dann so sich anfängt, die Haut an den Fingerkuppen anfängt auflösen, weiss man dann, okay, jetzt habe ich es möglicherweise übertrieben. Das ist so das Dilemma, womit der Mythos vom frühen Aufstehen und Gurkenwasser schlürfen wahrscheinlich auch beerdigt ist, bevor er wirklich entstanden ist. Aber kommen wir zurück zu der Ski-WM. Die hat uns ja gut unterhalten die letzten zwei Wochen, muss man sagen, auch wenn in der Mitte ein bisschen Luft drin war, mit diesen, ich weiss, sehr, sehr sympathischen Parallel- und Team-Events, wo ich jetzt würde sagen, hat man. Ich bin gespannt, wie es in zwei Jahren wird, wenn das, wenn die beiden Events wahrscheinlich nicht mehr im Programm werden sein, wenn auch die alpine Kombination voraussichtlich nicht mehr im Programm ist.
Ah gut, dann kann man den ganzen Keks verkürzen.
Fünf Events
erträgliche weniger. Fünf Tage oder so.
Ja, also man könnte es in einer Woche oder sagen wir mal acht Tage oder so, würde man es problemlos durchbringen. Ja.
Wäre mal ein Vorteil, nicht?
Eigentlich könnte das, man muss ja eigentlich immer von den Amerikanern lernen, wenn es um Sport geht. Und in den USA ist die NFL die populärste Sportart mittlerweile. Deren ihre grosse Stärke ist, dass das Eis so komprimiert ist. Es fängt im September an, hört im Dezember auf mit der Qualifikation, dann ist nochmal eine Playoffs, dann ist fertig, dann ist Ruhe. Und wer noch will, kann sich dann mit all den Nebenschauplätzen in der Offseason, in der Saisonpause beschäftigen. Und für das, dass sehr wenig gespielt wird eigentlich und nur sehr kurz macht man mehr Geld als Premier League und die restlichen vier grossen Ligen zusammen in Europa. Könnte sich der Skiverband international zum Vorbild nehmen und sagen, schaut, das Investment, das ihr machen müsst, liebe Zuschauer, ist sehr gering. Einfach eine Woche dranbleiben, dafür kommen ihr die volle Dröhnung über und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Wäre keine schlechte Idee. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das passiert.
Nein, glaube ich auch nicht. Bei uns wird eher Tendenz verfolgt, alles noch mehr auszuwalzen, als man es so schon gemacht hat.
Die Frage ist einfach, was für Events kommen? Also abgesehen von der irren Slalom-Abfahrt, die du unlängst vorgeschlagen hast.
Bin immer noch begeistert.
Ja, egal.
Nein, von also dem Gedanken. Aber Traditionalisten sind da natürlich nicht dafür zu gewinnen. Das müssen wir uns auch bewusst sein.
Unser lieber Kollege Marcel W. Perren demnächst wieder einladen und nochmal fragen,
mit dem wem Gedanken wir aussetzen.
Ja.
Da bin ich gespannt drauf, das machen
wir. Er wird uns wahrscheinlich ins Gesicht lachen und dann erklären, warum es ein völliger Schwachsinn ist.
Genau, gut.
Das sagen wir in einer schwachen Fantasie. Excuse, du hast etwas sagen.
Ein ähnlicher Schwachsinn, wie aus der Sicht von vielen eben die Parallelwettbewerbe sind. Wo man, da hört man immer, die werden jetzt gestrichen und dann sind sie gleich wieder dort. Irgendwo durch muss man ja auch Legitimation
haben. Genau, so heisst es. Legitimation.
Das ist ein Kieferbrecher, das Wort. Dass man die WM überhaupt jedes zweite Jahr durchführt. Mit interessanter Weise, da bin ich sehr dankbar dafür, ein Zuhörer geschrieben und so quasi geschrieben, so paraphrasieren jetzt den Gedanken, nimm es doch locker, es ist wie eine Fußball-WM. Nein, ist es nicht. Eine Fußball-WM ist das Kontrastprogramm zum Club-Alltag. Bei der Ski-WM fahren genau die gleichen Leute in den genau gleichen Wettbewerb gegeneinander, außer im Parallelwettbewerb. Da hat man quasi isoliert als Nationenwertung. Die gibt es ja schon bei einer Ski-WM. Aber gibt es im Ski-Weltcup auch. Also da schauen wir auch vor allem drauf, sind wir von den Österreichern. Sind wir das, ist alles gut. Weil entweder sind wir vorne oder die Österreicher. Sage ich schon wir. Also die Schweizer sind vorne oder die Österreicher. Das ist in der Regel so. Und dann sind wir zufrieden. Sind wir ja auch jetzt bei der Ski-WM. Weil Nationen werden Medaillenspiegel.
Ja, aber es wäre mehr Ding gewesen, oder?
Ja, 17
wäre ich Ding gewesen. Ich wollte sagen. Also, ja.
Gut, wir haben zum Teil grosszügig kalkuliert. Also, dass man gerade die ganzen Medaillensätze abräumt, jeweils, wir haben da Super-G, Männer und Frauen, glaube ich, 6 Medaillen einkalkuliert.
Nein. Aber ambitioniert. Also, ich finde, da bleibe ich dabei, wir als Leistungsträger müssen da Messlatten hochsetzen. Da muss man auch mal den Kopf ein bisschen zum Fenster rausheben. Ich glaube, das ist schon richtig. Ich habe es tatsächlich noch gespeichert, unser Tipp. Also Super-G haben wir zweimal zwei Medaillen budgetiert. Das ist nicht so rausgekommen. In der Abfahrt haben wir bei den Frauen aber keine Medaille gehabt. Nach unserem Plan. Da hat Jasmin Fluri und Corinne Sutter gesagt, doch, schaut, geht. Dafür haben wir eine Mannenmedaille gehabt, sicher nicht Gold gesehen. Oder doch? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, irgendjemand von uns hat gesagt, oh, die jetzt ist es soweit. Riesenslalom, zwei Mannenmedaillen. Eine bei den Frauen. Slalom, zwei Mannenmedaillen. Nicht unbedingt. Kombi ist auch nicht ganz so rausgekommen.
Gut, Kombi,
parallel haben wir natürlich auch mehr erwartet. Weil das ist ja dort, wo wir. Also, man muss sagen, im Parallel haben wir mit 4 oder 5 Medaillen gerechnet, wenn meine Notizen da stimmen. Das ist natürlich dann schon wir haben sozusagen auf die Gugus-Disziplinen auch gesetzt, weil wir dort historisch einfach immer gut sind.
Ja.
Das war ein Fehler gewesen. Am Anfang der WM für mich relativ eindeutig, Loic Meijer. Nein, natürlich der Marc Odermatt, der mit 2 Medaillen unglaubliche Leistung Abfahrtsgold und dann noch Gold im Riesenslalom. Etwas, wo bis jetzt erst 4 Skifahrer überhaupt geschafft haben, an einer Weltmeisterschaft, an der gleichen Weltmeisterschaft in diesen 2 Disziplinen Gold zu holen. Der letzte Axel und Zwindal 2007. Und nachher wird es prähistorisch, Jean-Claude Killy, Toni Seiler und Zeno Golo, ein Mann, den ich kennengelernt habe, an dieser WM, wegen dieser Statistik, sonst nicht, keine Chance gehabt. Also das sind Dimensionen, die sind, man sagt immer unvorstellbar, stimmt natürlich nicht, weil es ist passiert, darum, es ist sogar nicht nur vorstellbar, sondern sogar Realität, aber es ist eine extrem außergewöhnliche Leistung. Wenn man dann noch bedenkt, dass der Odermatt mehr gewusst, der Abfahrtsieg wird irgendwann kommen, hat der Vincent Kriechmeier dann auch gesagt, bevor er im Fernsehen, ist recht herzig gewesen, im Schweizer Fernsehen den Hut gezogen hat, tatsächlich so Kappe gelüftet. Ist in dem Sinne für niemanden eine Überraschung gewesen, dass es irgendwann passiert, dass es jetzt passiert, spricht dann auch dafür, dass einer vielleicht ein bisschen mit der Wut im Bauch nach dem Super-G, der nicht so gelaufen ist, wie er gedacht hat, dass da einer einfach für die grossen Momente eben gleich gemacht ist. Ähnlich wie an den Olympischen Spielen vor einem Jahr. Aber jetzt sind wir ein bisschen am Meandrieren. Sehr untypisch eigentlich für das Format. Man hat zuerst mal über Sinn und Unsinn von dieser WM reden. Nationenwertung hin oder her, ich glaube, natürlich hat die WM ihre Berechtigung. Also, dass man alle Wettkämpfe am gleichen Ort fährt, zum Beispiel, das hat man sonst nicht unbedingt. Man geht an eine Stelle, zum Teil sind das Strecken, die noch nie befahren worden sind oder die sehr selten befahren werden, und dann müssen alle dort runter auf den verschiedenen Passagen von diesen Hängen, je nach Disziplin. Ich finde, das ist mehr als in Ordnung, dass man das so macht. Natürlich ist es nicht das gleiche wie eine Fußball-WM, wo der einzige Ort ist, wo Ecuador gegen Japan spielt oder Katar, wenn sie in Katar stattfindet, die Weltmeisterschaft. Sonst gibt es das Format nicht. Natürlich treffen Pantyro und Odermatt aufeinander im Weltcup, logisch. Aber dass man sagt, okay, das ist der Saisonhöhepunkt, da geht es jetzt um aus und es wird aus am gleichen Ort ausgetragen. Also das finde ich im Grundsatz völlig korrekt. Gibt es eigentlich auch keine Sportart, die das nicht hat?
Ja, es gibt noch schlimmere Beispiele.
Noch schlimmer?
Kann man.
Eishockey?
Bei mir genau, im eigenen Ressort wühlen. Also die Hockey-WM, die jedes Jahr stattfindet. Mit einem lausigen Argument, dass es die einzige Geldbeschaffungsquelle sei vom internationalen Verband. Ja, weil man es so gewählt hat, ja. Aber es gibt auch andere Wege. Gut, der Verband erneuert sich nicht mehr. Stirbt irgendwann aus, wahrscheinlich, bevor er sich erneuert. Dass man da mal ein bisschen innovativer wäre. Da haben wir schon über ziemlich fantasievolle Formate geredet, die man könnte versuchen. Natürlich ist es nicht unbedingt realistisch, wobei ich glaube ganz fest an die Slalom-Abfahrt, muss ich sagen. Müsste halt mal versuchen. Aber so, grundsätzlich sind ja derartige Verbände nicht sehr innovativ. Also man klammert sich an irgendwelche Traditionen fest und versucht gar nichts Neues. Wenn man die Parallelwettbewerb tatsächlich nicht attraktiv findet, wieso macht man sie dann immer noch? Mir kommt es fast ein bisschen vor, man braucht irgendein Alibi, um doch noch irgendwo so einen Nationenwettkampf zu fahren. Dass man die Rechtfertigung hat, ja, bei einer WM ist halt irgendetwas anderes. Auch die Kombination, die im Weltcup ja eigentlich keine Rolle mehr spielt. Wieso lässt man denn das nicht konsequent einfach weg? Könnte man das Programm verkürzen, straffen und dadurch noch attraktiver machen? Ich meine, das Prinzip von der NFL ist ja der Verzicht. Man verzichtet darauf, das auszuwalzen und noch mehr Spiel zu machen, weil man gemerkt hat, dass die Exklusivität sehr attraktiv ist. Das heisst, du musst, wenn du teilnehmen willst, bei dem Wettbewerb musst du praktisch alle Spiele schauen. Also es sind nicht sehr viele, es sind dann doch viele, weil es hat recht viele Mannschaften. Aber die einzelnen Spiele haben ein unglaubliches Gewicht durch das. Und die Phase, die hat eigentlich keine Löcher. Also es geht immer um irgendetwas. Wenn du ein Spiel verlierst, bist du quasi schon unter Druck, weil Divisionsrivalen, Conferences und so weiter, ein anderes Konstrukt. Ich glaube, man könnte sich ein bisschen etwas abschauen bei so einer Ski-WM und das straffen und das auf eine Woche beschränken, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht ganz zufrieden, aber...
Weniger hässig, weniger
einfach würde man weniger Fragen stellen, ob denn das tatsächlich...
Jetzt läutet dein Telefon.
Ausgerechnet jetzt läutet Marcel der Nazi-Trainer
an. Ah, ja. Nimm doch schnell ab, dann können wir gerade zuschalten.
Ich muss den leider jetzt wegdrücken.
Eieiei. Von welcher Nazi denn?
Von besagter Isoke-Nazi, wahnsinnig unter Druck ist. Gerade der ist direkt betroffen dafür, sein Brot verdient er, indem er jedes Jahr
muss,
bei einer WM
dabei ist. Eine WM bestreiten mit Spielern, die man nie weiss im Voraus, wer kann kommen, weil noch die beste Liga von der Welt, National Hockey League, einfach weiterspielt und, so, und sich ein Deut schert um die WM. Darum einfach nur die Spieler können kommen, die erstens Lust haben, die dort teilnehmen oder die dort unter Vertrag stehen. Zweitens Zeit, weil ihre Mannschaften schon ausgeschieden sind. Loic Meyer ist aber gleich noch ein Stichwort, wo ich kurz darauf zurückkomme. Hat ja tatsächlich seinem Ruf auch in Ehre gemacht. Das ist so ein bisschen mein neuer Lieblingsfahrer geworden. Oder Matt ist mittlerweile ja für einen Skifahrer auf Federer-Territorium. Ist so ein bisschen Roger Federer-Ersatz geworden. In der Schweiz haben ihn alle gern. Ist, glaube ich, auch ein guter Typ. Sagt mehr oder weniger geradeaus, was er denkt. Wirkt sehr authentisch. Und der Meier ist so ein bisschen in seinem Schatten und ist irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn immer. Also man hat das Gefühl, man hat es jetzt am Wochenende gesehen, der hat wahrscheinlich können eine Medaille machen im Slalom, schafft es dann aber am dritten Tor auszuscheiden im ersten Lauf mit Startnummer 1. Der hat dann das komplette Schweizer Slalom-Team ins Elend gerissen, weil dann mit dem 2 ist der Jul gekommen, der hat wahrscheinlich aus dem Starthaus rausgeschaut und gesehen, oh, der Leuk schmiert ab, könnte noch schwierig sein und ist nachher überhaupt nicht in die Gang gekommen. Und der Zernhäuser ist mit dem 3 gekommen und hat gesehen, oh, der Leuk ist abgeschmiert und der Jul langsam. Jetzt muss ich wahrscheinlich. Und ja, hat sich irgendwie dort, ja, hat sich ja 8 Bar geschlagen. Aber ist auch nicht seit da gewesen. Also, der hat jetzt so den Strudel eingeleitet. Gleichzeitig aber in der Lage, im Riesenslalom auf Platz 2 zu fahren. Kombi, dann wieder nicht so Optimum rausgeholt. Also, ich finde so, ja, ist jetzt Kritik auf höherem Niveau, aber so schlampige Genies noch attraktiv. Ich habe das Gefühl, in Kombination mit dem Odermatt könnte das interessant werden die nächsten Jahre. Sie haben beide ja in einem Alter, 25, 26, wo schon noch ein bisschen etwas kommt. Also das nehme ich mit von Mannenseite, die Kombination, die uns noch viel Freude kann bereiten, in jeglicher Hinsicht.
Grundsätzlich, noch schnell zurück zu der Medaille, 7 gemacht. Und so wie die verteilt sind, sind wir zufrieden, muss man sagen. Also 3 Goldmedaillen sind es, 2 in der Abfahrt, richtig.
Ja.
Und 1 im Riesenslalom.
Ja.
Was eigentlich gute Ausbeute ist. Die Österreicher sind, glaube ich, irgendwie auf Rang 8 gelandet.
Im Medaillenspiegel, haben aber auch 7 Medaillen.
Genau, 7 Medaillen einfach anders verteilt.
Ja, aber die Österreicher haben eigentlich eine gute WM gehabt. Wenn man schaut, wie schlecht ihre Saison bis jetzt ist.
Das ist wohl, wenn man das sagen darf, also hätten es wahrscheinlich gegeben, wenn sie es gehört haben. Die Österreicher dürfen eigentlich zufrieden sein
und
sind Achte. Und das ärgert natürlich unsere Nachbarn schon. Wir sagen, sie müssen eigentlich zufrieden sein, dürfen zufrieden sein mit dieser Ausbeute, das sagt man so salopp daher. So quasi,
das können wir ja sagen, da, also gönnerhaft tätscheln wir jetzt dort über Richtung Osten. Ich habe das Gefühl, also ich hätte den Österreicher ja 1 oder 2 Goldmedaillen gegönnt, tatsächlich. Ich finde die brutale Rivalität, ja, ist mir ein bisschen zu rückwärts gewandt. Also ich meine, Manuel Feller im Slalom am Sonntag zum Beispiel, ich finde den sehr unterhaltsam als Typ. Oder Marco Schwarz, wo ich glaube, unserem Marco Odermatt, ich sage jetzt auch schon mehr, unser Marc Odermatt das Leben wird, glaube ich, schon noch ein bisschen schwer machen, auch in den Speed-Disziplinen die nächsten Jahre. Also da kommt auch wieder etwas. Ich glaube, in der Breite ist es dann eher schwierig. Enttäuschung von der WM für mich, die Wendy Holdener, wo im Slalom eigentlich Gold schon im Sack hatte. Das hat sie nicht gewusst, weil Schifrin nach ihr gestartet ist und nachher aber keinen guten Lauf hingelegt hat. und sich von der Laurence Saint-Germain, einer Überraschungskanadierin, noch überholen müssen. Aber eigentlich, also das habe ich wirklich bitter gefunden. Wendy Holdener immer verschrien als die, die erstens keine Weltcup-Slaloms gewinnen kann und an der WM zwar schon 11 Medaillen gehabt hat, aber sehr viel, ja, ich sage es jetzt auf gut Deutsch, so ein bisschen zweite Garnitur, also Team-Events, Kombination oder eben keine Goldmedaille dann in der, in Anführungszeichen, richtigen Disziplinen, den Kerndisziplinen. Und das wäre ihre Chance gewesen, gut unterwegs und dann verreist er irgendwie der linke Ski, wo man eigentlich das Gefühl hat, ja, das hat sie eigentlich. Und dann, klar, hat Jeffrey noch einmal müssen die Fahrt zeigen, die sie dann tatsächlich gezeigt hat. Dass es auch wirklich so aufgegangen wäre. Aber dort, ich weiss nicht, irgendwann muss die das anschiessen. Also wenn die Holdener, glaube ich.
Ist die Frage, wenn man die WM gewichtet, ich glaube, aus Selbstschutz wird man dann sagen, ja, ist nur eine WM, ist alle zwei Jahre. Die Bedeutung vom Weltcup ist viel grösser, was stimmt, ja auch stimmt.
Ja.
Aber da muss der Sportler, glaube ich, Opportunist sein ab und zu und das können ausblenden und es dann für wichtig erklären, wenn man selber ganz gut ist bei so etwas. Wenn es tatsächlich immer wieder Weltmeister gibt und Weltmeisterinnen, wo sonst nicht zu den normalen Siegern gehören. Also man ist nicht gewohnt, die Kanadierin, die das Slalom gewonnen hat zum Beispiel, wer nicht regelmäßig Ski schaut, kennt die nicht. Das gibt dann den Effekt, es ist eine WM, es gewinnt jemand, der sonst nicht gewinnt. Mhm. Was ja unterhaltsam ist und spannend, aber irgendwo der Eindruck stärkt, dass die WM halt doch auch ein Stück weit im Zufallsprinzip unterzogen ist, was ja einerseits schön ist, weil es Überraschungen gibt, andererseits erwartet man ja dann, dass man in dem viel aussagekräftigeren Wettbewerb, nämlich im Weltcup, eine gewisse Tendenz feststellt und dann sicher hofft, dass bei einer Weltmeisterschaft die dann auch wirklich gewinnen, weil die, die den Weltcup dominieren, die dominieren ja, weil sie regelmäßig gewinnen oder regelmäßig ganz vorne platziert sind. Und das ist dann ja so wie eine besondere Auszeichnung, wenn der Odermatt jetzt zuerst mal eine Abfahrt gewonnen während der Weltmeisterschaft, finde ich einen schönen Exploit gewesen. Ja, ein Exploit darum, weil er noch nie eine Abfahrt gewonnen hat, aber wenn man gesehen hat, dass es irgendwann kommt. So.
Ja,
also, weiß ich gar nicht mehr, wo ich hinwollte.
Aber ich kann einhaken, also als Gegenargument. Die WM ist dann natürlich schon der Ort und ich glaube, das spricht auch eben für das Konzept von der WM. Es gibt keine zweite Chance. Also der Druck ist nie so gross wie an der WM, außer noch bei Olympischen Spielen. Weil du hast, die Chance kommt so schnell nicht wieder. Weltcup hast du in einer Woche oder in zwei, drei Wochen das nächste Rennen. Du kannst es, wenn nicht gerade irgendwie der Christopher Jakobsen bist, der Schwede, wo jetzt glaube ich, aus ihren zwei Slaloms jedes Mal ausgeschieden ist, was dann irgendwann auch anfängt zu zweifeln an dir. Aber du hast im Weltcup 6, 7, 8, 9 Chancen in einer Saison gute Resultate zu machen, wenn du das auf einem vernünftigen Level machst. Du kannst in einen Rhythmus hineinkommen, dann kannst du auch mal einen Ausschlag nach oben haben und dann klappt es dann mal. An der WM musst du auf einen Punkt parat sein und dort habe ich das Gefühl, hat jetzt Wendy Holdener auch wahrscheinlich hat zwei Fronten zu kämpfen gehabt. Zum einen, sie ist 29, ist die Frage, wie viele Weltmeisterschaften hast du noch auf diesem Level?
Etwa 6.
Mindestens, genau. Und die andere Frage, was ist mit der Schifrin? Ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Odermatt. Wer auch immer nach dem ersten Lauf vor dem Odermatt führt, im Riesenslalom, weiss, der Druck ist brutal, oder der steht extrem unter Druck. Wer weiss, der Odermatt haut jetzt wahrscheinlich einen raus. Und dann, zum einen Schlagen, muss ich eigentlich über mich rauswachsen und dann macht man etwas, wo man vielleicht gar nicht kann. Und das Gleiche gilt für Schifrin vielleicht sogar noch mehr, weil sie einfach das noch häufiger gezeigt hat. Und der Wendy Holdener, der weiss, ich muss, Slalom selber hat sie schon gewonnen. Grundsätzlich ist ja die Steuerung richtig, dass man sagt, ich gehe jetzt zum Gold holen. Und dann macht man vielleicht etwas, wo dann am Schluss gleich ein bisschen über dem Limit ist, scheitert. Ja, so geht's. Also ich glaube, das Druckthema, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt. Und die Leute aus der zweiten Reihe, eben die Kanadier sind jetzt dieses Jahr gewesen, mit Crawford, mit Cameron Alexander in der Abfahrt, mit Franz Saint-Germain im Slalom, die haben den Druck auch nicht gehabt. Die haben sehr unbeschwert können an die Thematik hergehen. Und ich finde, das macht nachher eben ein Odermatt zum Beispiel umso eindrücklicher in seiner Leistung, wenn er einfach zwar im Super-G nebendurch haut, neben das Podest. Und wenn man anschaut, wie stark also die Saison war im Super-G, dann ist das ein Misserfolg, auch wenn Platz 4 eigentlich solid wäre sonst. Und in der Abfahrt und im Riesenslalom dann abräumt. Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen.
Ja. Kann man.
Gut, machen wir doch das. Wenn wir weiterreden.
Gibt es auf der Skipiste eigentlich ein Videobeweis? Hat man schon jemals einen Videobeweis gebraucht? Zum
das ist Beispiel eine gute Frage.
Einen Einfädler können zu identifizieren.
Bin ich nicht. Das ist eine gute Frage, das weiss ich nicht. Also,
und wenn
es gibt ja eine Rennjury, die schaut, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Ich glaube schon.
Ja. Die müssen ja können auf Fernsehbilder zurückgreifen, weil auf was sollen sie sonst zurückgreifen? Nach die Spuren gehen lesen wäre relativ schwierig zu identifizieren. Der ist jetzt genau da, du hast dem seine Spur und ah, da.
Ja.
Falsche Seite da von der Stange.
Heimvorteile, neue Bedeutung, aber weil dann würdest du, meistens sind das irgendwelche Freiwillige oder Soldaten, irgendwelche WK-Leute in der Schweiz, die gehen die Piste rutschen und dann würdest du einfach, wenn die Schweizer durch sind, im Schweizer Beispiel, einfach sofort rutschen. Sobald irgendein Zweifel aufkommt, dass die Spur könnte verraten, dass man auf der falschen Seite drin ist,
rutschen. Oder die Stangen neu setzen.
Oder das, da genau. Genau.
Ich glaub, wir
Videobeweis ist Stichwort.
Videobeweis, genau. Das ist
ein schwieriges Thema.
Ja. Wieso bringen wir das in der Schweiz nicht her? Auf dem Schweizer Fußballplatz. Von dem reden wir nämlich jetzt.
Die Umsetzung vom Videobeweis.
Umsetzung vom Videobeweis. Es Was ist passiert?
Das ist, ich glaube, wir müssen es so aufdrücken.
Ja.
Das ist ein guter Punkt. Also, es ist so. Vor Jahren hat man das Gefühl gehabt, der Fußball sei zu wenig gerechter, werde gerechter, wenn man dem Schiedsrichter die Möglichkeit gibt, sich gewisse Szenen noch einmal anzuschauen. Im Fernsehen, auf einem Fernsehbildschirm, wo sehr schmuck aufgebaut am Rand, am Spielfeldrand steht, wo er dann ansäckelt und die Szenen noch einmal gezeigt bekommt und dann sie entscheidet, korrigiert in den meisten Fällen oder sagt, nein, ich habe richtig entschieden im ersten Moment. Ich bleibe bei meiner Haltung zu dieser Szene. Das wäre eigentlich die Ausgangslage.
Und der Grund dafür war, dass man die Schiedsrichter unterstützen
wollte. Genau.
Weil man gesagt hat, heutzutage sieht jeder in HD, was wirklich passiert ist, nur der Schiedsrichter nicht und der muss schlussendlich entscheiden.
Und zwar in sehr kurzer Zeit. Es ist extrem schwierig. Das stimmt ja auch aus. Ist, glaube ich, unbestritten. Jetzt ist es aber so. Man macht das jetzt doch schon 5 Jahre, wenn es mir recht ist, mit dem Video Assistant Referee. Und wir bekommen es einfach nicht an, dass es funktioniert. Und zwar
nie an
sehr wenigen Orten. Interessanterweise funktioniert es meiner Meinung nach an den grossen internationalen Turnieren relativ gut. Also Europameisterschaft oder jetzt auch die Weltmeisterschaft hat man auch nicht. Also man hat deutlich weniger strittige Szenen gehabt mit dem Videoschiedsrichter, wo der Videoschiedsrichter noch zusätzliche Verwirrung geschaffen hat. In der Schweiz haben wir jetzt gerade sehr schwierige Woche. Ich glaube, man kann es so sagen. Eine Reihe von Szenen, die zweifelhaft waren, wo Schiedsrichter im ersten Moment nicht entschieden haben, dass ein Vergehen vorliegt. Und am Schluss greift der Videoschiedsrichter ein und gibt dem Schiedsrichter den Winker. Soll sich das noch einmal anschauen, worauf nachher der Entscheid umgestossen wird. Meistens Handspiel im Strafraum, wo nachher eine Penalty gibt, die dann zu Goal führen. Und Spiel logischerweise nachhaltig beeinflussen. Also man kann die konkreten Szenen im Schnelldurchlauf durchgehen. Jetzt am Wochenende St. Gallen Luzern gab zwei Szenen. Zum einen das Handspiel von Martin Friedeck, wo am Ball die Hand überkommt, wo los an seinem Körper entlang baumeln. Der ist einfach noch in der Dreieck, darum ist sie ganz leicht abgespreizt. Schiedsrichter reagiert nicht, gibt nachher den Videobeweis. Und dann wird entschieden, doch, muss Penalty sein. Luzern kommt noch zweite Penalty gegen sich zugesprochen über mit einem Foul im 16er von Lukas Görtler, wo offenbar sein Gegenspieler so breicht, dass es nach Beachtung der Videobilder muss Penalty geben. Auch da kann man sehr geteilter Meinung sein. Dann haben wir den Fall in Basel gehabt, Fabian Frey, der aufkommt. Im Zweikampf mit seinem Gegenspieler, der Ball prallt im Gegenspieler noch an den Körper, nachher am Frey an die Hand, Videobeweis, Penalty. Es wird ewig lang, merke ich gerade. Wir haben den Penalty gegen Lukas Görtler im Spiel gegen IB.
Ja.
Wir haben den Penalty gehabt zwischen in der Szene mit dem Stergiou, wo der Bradley Fink an den Kopf, an die Hand köpfelt, so rum. Also eine Reihe von Fällen, das sind jetzt 5 gewesen, die ich aufgezeigt habe, wo man muss sagen, in jeder von diesen Szenen ist der Entscheid, der ursprünglich gefällt worden ist, wenn man einfach das Regelbuch zur Hand nimmt, vertretbar. Und wenn man bedenkt, dass es eigentlich klare Foul-Entscheide sind, die korrigiert werden sollten, das war so einmal vorgesehen gewesen, dann fragt man sich schon, was machen wir da eigentlich?
Ja, aber ich glaube, da gibt es fast keine Lösung für das Problem, weil genau diese Frage, finde ich, ist das Kernthema von dem Ganzen. Was ist ein klarer Fehlentscheid? Also, das ist ja sehr subjektiv. Ist es jetzt ein Fehlentscheid oder ist es ein klarer Fehlentscheid? Also da kann man immer darüber diskutieren. Die Bandbreite ist riesengroß. Zum Teil bei Foul, wenn wir in der Bundesliga gesehen haben, ist es eine Notbremse gewesen bei Gladbach gegen Bayern. Ist es keine gewesen.
Aber das ist jetzt
das ist die ganze Bandbreite beim Handspiel.
Meiner Meinung nach eine gute Anwendung vom VAR.
Aber du hast auch dort die ganze Bandbreite. Du hättest ja können sagen, das ist ein klarer Fehlentscheid, das ist nie eine rote Karte, das ist nur gel. Du hast bei jedem Hand quasi die Möglichkeit zu sagen, hat er die Körperfläche vergrößert? Ist es absichtlich gewesen? Hat er sich abgestützt, wenn der Ball an die Hand prallt, muss am Boden? Was ist eine natürliche Bewegung? Da fragen mich jemanden auch. Ja, aber eine natürliche Bewegung sieht nicht so aus und dann gibt es kein Hand. Also, ich finde auch, man war vorher fast besser bei dir gewesen. Irgendwie hat man Bereitschaft gehabt, zwar über den Schiedsrichter zu fluchen, und das hat man ja eigentlich wollen verhindern, indem man den Beweis darlegt, schauen, so ist es, und hat nicht damit gerechnet, dass das nur noch mehr Diskussionspotenzial birgt. Also vor allem die Handsentscheidungen, die sind, auch wenn du verschiedene Ligen konsumierst, also da ist wirklich die ganze Bandbreite von möglichen Entscheidungen, von nein, angeschossen, kurze Distanz, in einem anderen Fall, in der gleichen Liga heisst es dann wieder, ja nur, hat Körperfläche vergrößert, kommt kein Mensch mehr raus. Ja. Ich glaube, schlussendlich müsste man sich vielleicht auf ganz wenige Möglichkeiten beschränken. Und da bin ich dann schnell wieder bei der Torlinientechnologie. Also wichtig ist, dass man kein Goal übersieht. Sollte nicht mehr vorkommen.
Ja, war gut.
Dann hat man das schon mal gelöst. Ich glaube, ein Haufen Leute könnten damit leben, dass man einfach sagt, der Schiedsrichter ist ein Bip-Bip-Bip, Schwamm drüber, nächstes Spiel. Jetzt habe ich das Gefühl, die Diskussionen, die hören nicht mehr auf. Also komisch, die einigermaßen beendet oder auch nicht, kommt schon die nächste Szene, die noch mehr aufregt. Und irgendwo durch findest du nie eine Lösung, vor allem beim Handspiel nicht. Also einmal hat man gesagt, jede Berührung mit der Hand, man könnte sagen, jede Berührung mit der Hand wird einfach, entweder zählt das Goal nicht oder es gibt eine Penalty. Oder man sagt, man beachtet es einfach nicht mehr, machen die Goal, wenn ihr wollt. Von mir aus Handballaktionen, was völlig absurd ist. Aber ich glaube, solange es eine Grauzone gibt, wird auch der Fehlerbereich genau in dieser Grauzone drin liegen. Und man wird immer diskutieren. Es gibt keine Lösung, weil der im Videokeller hockt, der ist ja dem Subjektiven genauso ausgeliefert wie der Schiedsrichter.
Aber
also, wenn der dann sagt, ja, für mich ist das kein klarer Fehlentscheid, aber 90% der Zuschauer schon, wer hat denn recht?
Aber das ist doch genau die Lösung. Weil der Graubereich, das ist genau dort, wo der Schiedsrichter sie entscheidet, fehlt, oder? Und der Graubereich, der ist einigermaßen objektiv eingrenzbar. Und manchmal frage ich mich schon, also wenn wir jetzt beim Handspiel bleiben, der Ball fliegt einem Fußballspieler an die Hand. Jetzt, der Schiedsrichter nimmt dem seine Bewegung als natürlich wahr in dem Moment, weil die Vergrößerung der Körperfläche, die ist zulässig, solange sie nicht unnatürlich passiert. Also der Spieler, der Urs Meier, hat einen sensationellen Satz mal gesagt, der Ex-Spitzenschiedsrichter, den ich immer wieder zitiere, ein Fußballspieler ist kein Pinguin. Also sprich, dem seine Arme, die sind nicht einfach angelegt im Oberkörper, sondern die sind grundsätzlich, also wenn ich mich bewege, in die eine oder in die andere Richtung, dann bewegen sich meine Arme auch. Und zwar nicht einfach bündig zu meinem Körper.
Ja, aber wenn jetzt
und das ist auch zulässig.
Das ist zulässig.
Der Schiedsrichter in seiner ersten Wahrnehmung, und das, auf dem Ritt der Schiedsrichter, das ist immer rum, wenn es um einen Videobeweis geht, wie habe ich es wahrgenommen auf dem Platz? In seiner Wahrnehmung, wie die Bewegung ist, sagt, das ist eine natürliche Bewegung, dann ist das im Normalfall, muss dann sehr klar sein, dass dem nicht so ist. Und das ist jetzt in diesen Fällen, in allen diesen Fällen, nicht so. Also sogar unsere Kollegen Christian Finkbeiner und Carlo Frezza haben verdankenswerterweise die Szenen auch aufdröselt. Sie sind zwei Fällen zum Schluss gekommen, dass der Wahreingriff sogar vertretbar ist. Ich finde, sie sind da sehr kulant mit dem Schweizer Schiedsrichter und mit dem Schiedsrichterchef Daniel Wermelinger. Also jetzt geht auch im Fall von Fabian Frey dort sagen, es sei eine unnatürliche Bewegung. Du gumpst, wirst vom Gegner irgendwie noch bedrängt, dann wird noch der Ball abgelenkt vom Gegner. Also dann muss schon ein verschlagener Hund sein, dass du dann noch irgendwie mit der Hand zum Ball versuchst zu gehen und es noch lässt unkoordiniert aussehen. Und dann wirst du vom VAR überführt. Also das müsste auch ein kriminelle Genie sein.
Ja, weit weg sind wir von dem wahrscheinlich nicht.
Also das weißt du schon. Also man fragt sich dann schon, also die Fußballer sind ja auch nicht blöd. Du würdest jetzt als ehemaliger Eishockey-Spieler vielleicht etwas anderes sagen. Aber die würden ja auch riskieren, im Strafraum die Hand zu Hilfe zu nehmen, im Wissen, dass es nachher eine Penalty geben kann, was statistisch irgendetwas zwischen 75% und 80% das Gegengehen bedeutet, wenn ich gerade den Lukas Görtler schießt. Also, die krampfhafte Suche nach dem Handspenalty geht mir ist für mich völlig unverständlich. Also man hat sich da völlig verrönt.
Es ist viel schlimmer geworden und nicht besser, seit man den VAR hat. Früher ist die Hands-Diskussion, natürlich hat man nachher dem Schiedsrichter vorgeworfen, aufgrund der Videobilder, die man dann hatte, und er nicht hatte, schau mal, das ist ein ganz klares Hands. Was ist denn ein ganz klares Hands? Also man sieht heutzutage Verteidiger, wenn einer über den Flügel kommt, auch wenn er dribbelt, die haben den Arm hinter dem Körper, heben sie zusammen, dass ja nicht ein Hands kommt.
Das ist übrigens eine unnatürliche Körperhaltung.
Habe ich gerade gedacht, das ist eine unnatürliche Körperhaltung. Also wie soll der normal verteidigen? Wenn der andere weiter dribbelt, dann muss er die Hände wieder vornehmen. Aber der hat eine Zeit von seiner Mobilität hat er schon eingebüßt. Also das sollte eigentlich nicht sein. Gleichzeitig, wenn der flankt und der Ball geht an die Hand, dann hat er das Problem, dass es Penalty gibt wegen Hand.
Kann geben, aber
kann
nicht immer.
Kann geben, nicht immer.
Kommt darauf an, wer im Volkenzwil ist, glaube ich, gar kein Kauer. Es wird immer behauptet, im Kauer. Aber ich glaube, wir sind nicht im Kauer.
Vielleicht sind sie im 5. Stock. Ja. Das ist gleich ein Keller.
Nein.
Man stellt sich das also vor,
es ist
so
Man-Cave,
weil dort wahrscheinlich einfach...
Aber manchmal sitzt auch Esther Staubli vor dem Bildschirm, dann ist es kein Man-Cave.
Nein, dann ist es ein Woman-Cave. Ja. Oder mindestens ein Mixed-Cave. Das wäre ja begrüßenswert.
Absolut.
Aber früher, was mir... Bei welcher WM ist das? Thierry Henry, der gegen Irland, glaube ich, ein Handsgoal schiesst.
WM-Qualifikation, oder?
Die WM gekostet hat. Ja. Gut, die Franzosen sind nachher vom Schicksal bestraft worden. Da ist man einigermaßen zufrieden gewesen, denn, aber es hat nichts am Entscheid geändert, dass man so etwas nicht sieht. Da hat man gesagt, da muss man etwas machen, bin ich auch einverstanden. In so einem Fall. Mhm. Aber was jetzt passiert, hat mit dem nichts mehr zu tun, mit dem Grundsatzentscheid, dass man gewisse Sachen will klären. Und das hat meiner Meinung nach mit dieser Definition zu tun, was ist ein klarer Fehlentscheid. Mhm. Wenn du eine Szene anschaust, sagst du vielleicht, ist ein Fehlentscheid, aber eigentlich geht das. Ich sage vielleicht, das ist ein klarer Fehlentscheid. Das ist ja das Interessante daran, dass man jede Szene anders sehen kann. Das beführt die Diskussionen, die unendlich spannend sind. Ob jetzt das um ein Dribbling geht, um einen Schuss, ist es Zufall gewesen, nicht hat er das wählen. Da kann man endlos diskutieren über jede Szene. Und da schliessen wir es im Prinzip aus, weil man scheinbar ein abschliessendes Urteil hat von einem, der in der genau gleichen Lage ist wie wir zwei auch. Nämlich einfach entscheiden muss, ist jetzt das wirklich ein krasses Fehlurteil oder nicht? Und ich glaube, das ist das Schwierige. Wenn jeder ist doch irgendwie beeinflussbar. Also auch die, die in den Keller oder im 5. Stock hocken, auch der ist der Staubli, auch die hat irgendwelche Favoriten, Spielerclubs, das muss man nicht einmal sagen. Aber das beeinflusst jeden Entscheid.
Ja, also Favorit, das glaube ich, das gehört
dazu. Das gehört
Unrecht.
Also nein, ich will nicht bewusst, Unrecht tun, ich will sie. Ich will
das
sie,
ist sicher
ich,
kein bewusster.
Das ist eine menschliche Reaktion und Emotionen gehören doch zum Menschen, es geht gar nicht ohne. Also ist man irgendwo durch schon voreingenommen, aus irgendwelchen Gründen, darum finde ich die Grauzone so schwierig, das nachher bei dem Hands vor allem können zu beurteilen. Ist jetzt das ein Hands, ist es nicht? Ist es, wenn es nicht gibt, ist es das Fehlurteil oder muss man einfach sagen, ja, er hat es halt anders gesehen. Mhm. Und wenn man zum Teil die Entscheidung nachher mitteilt kriegt, übrigens bei der WM bin ich auch nicht ganz einverstanden, also im allerersten Spiel Ecuador gegen Katar, die ganz seltsame Offside-Stellung, wo irgendwelche Spieler gar nicht eingeblendet sind, also da hat man vor allem bei den Engländern ellenlang darüber diskutiert, was da genau los war. Und am Schluss ist rausgekommen, es war einfach das Fehlurteil. Es war gut, niemals
Offside. Wir jetzt nicht wieder anfangen. Dort ist die Swiss Doch. Football League oder die Super League ja ein Vorreiter, in dem sie die unsägliche kalibrierte Linie, die nachher den Zechenangriff vom Stürmer entscheidet, auf die verzichtet man ja aus finanziellen Gründen. Gott sei Dank.
Warum?
Weil
genau. Dann muss man es aber nicht machen, weil ohne kalibrierte Linie kannst du nicht entscheiden, ob es Offside ist oder nicht. Und wenn du es nicht kannst entscheiden, bis zum letzten Millimeter, bis zum letzten Zehennagel, entweder ja oder nein.
Es muss einfach so deutlich falsch sein, dass es nachher, selbst wenn du es ohne kalibrierte Linie anschaust, eindeutig ist, dass es sich um einen Fehlentscheid gehandelt hat. Und dann kannst du es wieder ändern.
Das ist Grauzone. Entweder ist es richtig oder es ist falsch. Nein, das heisst, entweder ist es Offside, und zwar aufgeschlüsselt bis zum letzten Nanomillimeter.
Jetzt geraten wir auf ein Nebengleis, weil das spielt alles für die Schweizer Fußball.
Wo sind wir eigentlich gewesen? Wieso bringen wir es in der Schweiz nicht her?
Also was man noch muss sagen dazu, der Schiedsrichter entscheidet dann am Schluss selber auf dem Platz. Also er kommt die Bilder präsentiert über. Da gibt es etwa die mal ein Fragezeichen dahinter, was zeigt man ihm genau und warum kommt er nicht noch eine andere Kameraperspektive zum Beispiel zeigt, über müssen wir etwas noch in Echtzeit anschauen etc.
Aber der Schiedsrichter auch nicht schauen.
Ich finde, der Schiedsrichter dürfte ruhig sagen oder dürfte zum Teil auch selbstbewusster sein. Also in diesen Fällen, in allen, hat kein Mensch geschrauen, behaupte ich jetzt, ist es einfach im Nachhinein, hat kein Mensch geschrauen. Man hat den Entscheid müssen overturnen. Also es gibt kaum, sehr selten Schiedsrichter, die sich nachher gegen Kollege oder Kollegin im Video Assistant Room stellen. Statt dass sie sagen, nein, das ist jetzt eben der Graubereich, ich habe es anders gesehen und ich bleibe bei meinem Entscheid. Also der Mut zu sagen, es ist nicht eindeutig falsch, der fehlt oft. Aber ich glaube, wir müssen weitermachen.
Abschließend möchte ich noch das gelöst sagen.
Haben wir es nicht.
Es hat auch der Urs Meier einmal gesagt, er hat die Frage gestellt in einer deutschen Zeitung, macht der VAR, der Einsatz von dem VAR, den wir jetzt haben, macht das Spiel besser? Macht es kundenfreundlicher, ist es einfacher, ist es eindeutiger, ist es spannend? Und die Antwort ist, nein, ist es nicht. Die Diskussion hat man vorher auch gehabt, es hat sich einfach auf den Schiedsrichter beschränkt, du hast den Schiedsrichter gesehen auf dem Platz, der ist schuld. Mittlerweile weisst du nicht, wer hockt in dem Keller, wo ist der Keller, in welchem Stock ist der Keller, das sind alles Argumente, die man in die Diskussion einfließen lassen. Macht aber überhaupt keinen Sinn. Aber aus Sicht vom Spieler muss man sagen, es bringt zu wenig. Also Torlinientechnik einverstanden. Muss wissen, ist der Ball drin gewesen, das geht nicht. Aber der Rest, nur schon die Diskussion.
Nein, jetzt verraten wir. Das ist jetzt noch eine Stunde.
Da müssen wir aber auch wieder sagen, ja, wenn man die Torlinie kann anschauen kann, wieso kann ich dann nicht schauen, ob der Ball im Behind war, wenn es nachher noch das Goal gibt. Also Diskussionen haben wir auch schon geführt. Mhm. Also sobald du die Möglichkeiten öffnest, wird es endlos. Darum würde ich sagen, aufhören mit dem bei Offside und Hands und Foul. Schiedsrichter soll entscheiden, Schiedsrichter entscheidet. Das Einzige, was ich sehen will, ist der Ball drin gewesen oder nicht.
Ich sage immer das Gleiche. Schaut doch, wie es andere Sportarten machen, die können es. Hockey, meistens gut. Football kann es, Rugby kann es, im Tennis ist es einfach. Die meisten Sportarten bringen es her. Nur im Fußball hat man zuerst Jahre vergeudet, indem man die gleichen Fehler, die anderen vor Jahrzehnten schon gemacht haben, auch noch mal gemacht hat, weil man gefunden hat, man wüsste es eh am besten. Und man ist offensichtlich nicht in der Lage, schnell zu lernen. Grundsätzlich hat man ja tatsächlich irgendeine Zahl, 95-96% von der Entscheid vom Videoschiedsrichter, also jetzt nicht nachgeschaut, aber es ist sehr hoch, sind korrekt und zum Guten für den Fußball. Es ist einfach, es gibt sehr ärgerliche Fälle und gerade wenn es um Penaltys geht, wo logisch nachweislich Spiel mitentscheiden, wird es mühsam. Aber ich glaube, wir müssen wirklich weitermachen, weil sonst kommt wieder irgendeine Grossbank und
hat es reserviert.
Ja, das ist
wir sollen ja lang haben.
Schon.
Wir sollen ja lang
haben. Also gut.
Durchhörquoten ist gut, die Leute sind begeistert.
Wir versuchen jetzt
über Seich zu reden, wie kalte Duschen, Gurkenwasser und so weiter. Machen wir aber jetzt nicht.
Das muss eigentlich unsere Challenge sein, dass wir die endlich mal abdrücken, dass wir genug Leute finden, die nicht mögen fertig hören.
Bringen wir vielleicht heute fertig. Jetzt wechseln wir aber die Unterlage.
Auf welche? Auf was willst du wechseln?
Auf das sportliche Glatteis.
Ei.
Und dort hat sich der Trainer von der ZSC Lions einem schwerwiegenden Vergehen schuldig gemacht. Hat nämlich einen Schiedsrichter als, das muss ich gerade überlegen, englische Originalversion, God scheinbar, Cucksucker, hat er ihm gesagt. Also SCH, piep, 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 Lutscher. Ist dafür jetzt gesperrt worden für ein Spiel. Allerdings läuft noch die Rekursfrist. Was wir noch im Urteil herausgefunden haben, das ist unsere Schätzung. Was im finnischen Schiedsrichter auch noch gesagt hat, Fuckhead.
Das ist jetzt, ist jetzt amtlich bestätigt.
Offensichtlich, ja.
Finnisch Fuckhead. Was mir in seiner Kreativität noch gefällt, also dass er auch die Alliteration wirklich gemacht hat, Finnisch Fuckhead, gut. Alles andere nicht so gut.
Jetzt ist er gesperrt worden. Es gibt Leute, die finden, es lange nicht eine Spielsperre gegen Mark Crawford. Ich bin nicht sicher.
Ich bin sicher.
Es gibt zwei Seiten. Ich habe das Teufel auf der rechten Schulter und noch viel schlimmeres Teufel auf der linken Schulter.
Das sind zwei Teufel.
Von einem engelshaften Wesen kann man mich, glaube ich, freisprechen. Die Zeit ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Ich frage mich, es gibt die Seite, die Liga begründet das Urteil damit, dass man ihn nur für ein Vergehen kann bestrafen kann. Das heisst, ein Strafkatalog, man hat den gewählt, der wahrscheinlich der sinnvollste und der einfachste ist, nämlich Beleidigung, Beschimpfung vom Schiedsrichter. Also die Äußerung, Cocksucker, wo homophob ist, die hat man dann nicht auf Gold gelegt. Es geht wirklich nur darum, dass er einen Schiedsrichter beschimpft hat, was er gesagt hat. In dem Fall eher irrelevant für die Spielsperre. Also nicht berücksichtigt ist worden, dass er seine Vorbildfunktion im Jahr 2023 nicht wahrgenommen hat als Trainer von einem grossen, kleinen Club, spielt keine Rolle, National League Club. Ist er eigentlich in der Verantwortung, diese Pflicht wahrzunehmen? Jetzt kann man für das irgendwie nicht bestrafen oder will nicht. Mhm. Und da fragen wir uns, ist das die richtige Message von der Liga?
Nein, ist es nicht. Also der Denis Wosche, der Liga-Präsident, Liga-Boss, hat es eigentlich gesagt, es sei eine rote Linie überschritten worden. Und das ist es. Also jetzt werden wahrscheinlich in der Wolle gerbte Hockey-Freunde sagen, ja gut, der Ton ist ein bisschen raucher im Eishockey, das stimmt, das ist auch in Ordnung so. Ist überhaupt nichts einzuwenden dagegen. Aber wenn man sich dann wundert, also ich meine, eben, es ist eine schwulenfeindliche Beleidigung, wenn man sich dann fragt, warum also es immer noch praktisch keine öffentlich dazu stehende homosexuelle Eishockey-Spieler gibt, könnte Teil von der Erklärung sein, dass Leute Chefpositionen haben, die offensichtlich schwul sind, mal per se als auch oder mindestens der Verdacht, jemand könnte schwul sein, als Beleidigung oder als Beleidigungsvariante auffassen. Ist ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt einen Junior-Sohn oder eine Tochter habe, ZSC spielt, in der hochgelobten Nachwuchspyramide, übrigens zu Recht hochgelobt, ich hätte schon Fragen, ob es denn so eine wahnsinnig gute Idee ist, dass man jemanden anstellt, der erstens sowieso eine zweifelhafte Vergangenheit hat im Umgang mit Untergebenen, also das ist mittlerweile bestens dokumentiert aus Nordamerika, auch wenn man beim ZSC darauf hergewiesen hat, wo man ja zum zweiten Mal bereits angestellt hat, dass er sich in Zürich nie etwas dergleichen hätte zu Schulden lassen können. Und nachher haut er noch so einen aus. Also wir reden ja da jetzt nicht von einem einmaligen Ausrutscher, sondern einfach, also wahrscheinlich ist er einfach verwünscht worden, das mal. Und dann finde ich ein Spiel 3000 Franken Buss, ja, ist gut davon gekommen, würde ich sagen. Und da sind sich wahrscheinlich dessen auch alle bewusst.
Ich finde, über die Sperre kann man diskutieren. Ich finde, eine Sperre hat eine andere Bewandtnis als ein Buss. Ja, also ein Buss tut den Profis nicht weh. Der eine oder der andere mag vielleicht schottische Vorfahren haben und sagen 3000 Stutz, zu Recht, aber hat für ihn nicht die gleiche Bedeutung wie für unser Eins zum Beispiel. Die Sperre finde ich etwas anderes. Damit zeigt man schon, hey, das dulden wir nicht. Du darfst jetzt einmal nicht am Banden stehen. Da kann man auch sagen, 52 Spiele in der NFL wäre es etwas anderes. Es sind viel weniger Spiele. Natürlich hat das nicht die gleiche Bedeutung. Es geht um die Message. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, du bringst den Crawford nicht aus dem Crawford raus. Also der Mann verändert sich nicht mehr. Und der wird sich versuchen, im Griff zu haben, wenn es eng wird und wenn es spitzig wird und wenn er merkt, man verliert den Match, muss etwas machen. Es nervt mich, dass die Schiedsrichter nicht auf mich reagieren. Aber da muss ich sagen, da braucht es die Impulskontrolle. Und Natürlich wird im Hintergrund, in der Garderobe, im Training, wenn jemand zuhört, wird geflucht und verrückt und die Sprache ist Rauch und der Umgang miteinander ist teilweise Rauch. Aber ich glaube, die Bereitschaft von den Profis, dass sie akzeptieren, ist da, wenn man das auf das Jahr 2023 übersetzt. Also gewisse Sachen gehen nicht mehr, da sind sich alle einig, ist auch nicht nötig. Also man ist sicher, man kann fluchen und tun. Wenn er gegen den Fuck hat, hat niemand etwas gesagt. Hat es auch einen Buss gegeben, weil der Schiedsrichter beleidigt hat.
Der Wahnsinn.
Aber der Fuck hat diskriminiert niemand. Also das ist niemand, der nachher sagt, ja, nicht. Bin ich ein Fuck hat. Ja, vielleicht bin ich ein Fuck hat, aber kann man mich kategorisieren.
Was ist denn wegen das dem genau?
Habe ich einen Nachteil wegen dem. Schau, da läuft der Fuck hat. Ja, gut, aber ja, was das genau
unflätig.
Ist. Unflätig, wenn doppelt. Ein Double wahrscheinlich. Mhm. Schafsäckel ist schon wieder eine andere Richtung, weil der, ja, wenn man das bildlich vorstellt, ja.
Muss man nicht.
Der Double kann man sich fast nicht vorstellen. Also, du hast wahrscheinlich auch jemanden, wo du ein Double findest, dann kommt dir das Gesicht in den Sinn. Kann sein, aber der Kacksack ist etwas anderes. Da wissen wir, es hat nicht nur einfach die Bedeutung von einem Schimpfwort, weil ich jemanden gerade einen Trottel finde und einen Double, sondern das geht eine Stufe weiter und ich glaube, da müsste die Liga eben noch mindestens eine Mitteilung folgen lassen beim Urteil. Das Urteil ist einfach Sack ausgesprochen worden, eine Spielsperre und ein Buß wegen Schiedsrichterbeleidigung. Aber die Bedeutung von dem Wort, das sie gewählt haben, die gesellschaftliche Bedeutung, dass man da wenigstens noch gesagt hat, wir wollen das nicht, wir akzeptieren das nicht. Er kriegt jetzt eine Spielsperre, aber im Wiederholungsfall, wenn es nochmal vorkommt, dann greifen wir zu härteren Bandagen. Find, da fehlt auch die Mitteilung von der Liga, dass man dem ein gewisses Gewicht gibt. Jetzt versucht man wahrscheinlich davon zu kommen mit einer Spielsperre. Ja, wir haben ihn ja gesperrt. Ist gut und recht.
Aber also dem wird mich,
wenig Rechnung
getragen. Für mich ist es dann schon... Es zeigt dann einfach, dass gewisse Sachen, oder es liegt mindestens der Verdacht durch, dass gewisse Sachen Lippenbekenntnis bleiben, oder? Also, in der NHL gibt es die Initiative, Hockey is for Everyone, wo man versucht, Diversität und Inklusion irgendwie zu verbessern. Ist ja doch immer noch ein sehr weisser Sport und ein sehr, ja, man muss ökonomisch auf der guten Seite sein vom Leben im Normalfall, um den betreiben zu können. Das ist in der Schweiz ja nicht anders. Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich, also du vertreibst ja auch Leute, wenn so Personen an der Spitze von einer Organisation stehen. Also das ist kein Führungsstil, wo man im Jahr 2023 sagt, doch mal, so stehe ich mir einen Chef vor. Also stell dir vor, bei uns würde jemand so rumlaufen in der Redaktion. Das hätte es vielleicht vor 30 Jahren gegeben, ich weiß es nicht, bin ich noch nicht
dabei gewesen. So weit muss man glaube ich nicht zurück.
Habe ich mindestens nie mehr erlebt, aber ich glaube, es ist klar, dass es nicht mehr zeitgemäss ist, so zu kommunizieren mit zum einen Untergebenen, aber auch eben Schiedsrichter von Offiziellem zu Offiziellem, von Trainer zu Schiedsrichter. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man zum einen löscht es im einen oder anderen ab, wo sich möglicherweise, sag jetzt mal, einen anderen Ton wünscht. Das ist auch nicht professionell, abgesehen davon. Also wir sind am Arbeiten. Mark Crawford macht das nicht, ist ja nicht für oben Trainer und braucht das zum, weiss nicht, der Frust von seinem Böstlerjob, nichts gegen Böstler, ehrenwerter Beruf, aber von seinem Alltagsjob irgendwie loszuwerden, sondern der macht den ganzen Tag nichts anderes, als über das Spiel nachdenken.
Ja, und vor allem ist er im Rampenlicht. Also, der Böschler kann auf seinem Töffel fluchen und machen, wenn er will. Es gehört ja. Niemand. Der kann sagen, was er will. Der Mark Crawford steht an der Bande. Er wird gefilmt. Man sieht, wie er sich aufregt, was dazugehört. Die Emotionen will man sehen. Der Wohlwend hat Flaschen auf das Eis geworfen. Der Dagnes und der Grönborg. Fast vergessen, haben sich irgendwie gegenseitig vorgeworfen, dass sie ihre Spieler zu Schwalben anregen und haben sich dann beschimpft und so weiter. Finde ich alles unterhaltsam, solange nicht eine gewisse Linie überschritten wird, die überhaupt nicht nötig ist, dass man die Dimension wieder vorkramt. Oder? Das sollte auch ohne gehen. Darum sage ich, den Crawford bringst du nicht aus dem Crawford raus. Der ist konditioniert von 40 Jahren NHL wahrscheinlich und vor Junioren-Hockey irgendwo in der Prärie draussen. Also das ist keine Entschuldigung, überhaupt nicht. Wenn man versucht, das zu erklären, läuft man sehr schnell Gefahr, dass man sich wieder auf den Mikrokosmos beruft und dann das will entschuldigen mit dem. Und das soll überhaupt nicht so sein. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass gewisse Leute sich einfach nicht mehr ändern können. Also, ja, wenn es dann Crawford aushängt, dann löst es bei dem, dann senkt sich die rote Wolke auf ihn nieder. Und dann ist er dort drin und dann muss das Zeug raus. Und dann gibt es wahrscheinlich auch keine Grenzen mehr. Also, der überlegt sich ja nicht, was sage ich jetzt dem, sondern das rutscht dem raus. Das ist ein Impuls, ein Reflex auf Nichtbeachtung vom Schiedsrichter. Und wenn das nicht kontrollierbar ist, dann wird er in Zukunft Probleme kriegen, weil ich glaube, nochmal kommt er nicht davor mit so etwas. Also dann wird dann auch Zürich müssen sagen, ey, können wir uns das leisten, so etwas mit dem ganzen Konstrukt, das wir haben, wo Inklusion ja gross geschrieben wird. Zürich hat in der Nachwuchsbewegung auch den Auftrag, Breitensport zusätzlich zu fördern, was ja ein Profibetrieb eigentlich wie ein lästiger Appendix, wenn es denn den gibt, Appendix ist schon lästig, vorkommen muss. Also da sieht man ja, dass eigentlich der soziale Auftrag da ist. Und der wird auch gelebt. Nur wenn der Chef, der zuoberst sichtbar ist, der Walter Frieder, Präsident, ist ja nicht sichtbar. Der ist, man weiss, er ist da, aber der, den man sieht, das ist meistens der Trainer. Und der sollte eigentlich schon in der Lage sein, gewisse gesellschaftliche Normen und Entwicklungen mitzugehen und auch mitzutragen. Und sonst muss man sich überlegen, was können wir machen? Die Liga hat meiner Meinung nach, wenn es bei dem einen Spiel bleibt, wenn das der Bußkatalog hergibt, etwas anderes ist nicht möglich, mindestens noch müssen eine Belehrung folgen lassen, nämlich Leute, der kriegt ein Spiel aus dem und dem Grund, das ist der Bußkatalog, aber wir wollen noch sagen, das wollen wir nicht. Wir unterstützen die ganzen Sachen, die wir schon erklärt haben, so geht das nicht.
Ja.
Mindestens das. Dann hätte man sich vielleicht können zufrieden geben mit dem. Aber so finde ich, fehlt irgendetwas.
Ich glaube, also, es ist offenbar, also, jetzt ist die Mittag, läuft die Rekursfrist noch. Also, das heisst, es kann auch noch ein bisschen etwas passieren in dieser ganzen Geschichte. Also, nehmen wir an, wer ist denn die Instanz? Die Schiedsrichter, die sich noch könnten gegen die Höhe von der Strafe jetzt wehren. Und natürlich der ZSC und der Mark Crawford, logischerweise auch. Hat da wahrscheinlich auch die Möglichkeit zu sagen, ne? Wenn man nicht, wobei, kann man nicht vorstellen, also dort kommen jetzt einfach noch die 3000 Franken Buss oben drauf und fertig, aus Zürcher Sicht. Ich würde mir dann auch noch wünschen, und das vielleicht noch zum Schluss, dass auch aus der Liga sich der ein oder andere Exponent äußert und Position bezieht, jetzt in diesem Fall, oder? Also sagen, hey, im Fall Crawford ist der Crawford. Wie du sagst jetzt, man bringt den Crawford nicht aus dem Crawford raus. Das kann gut sein. Man ist jetzt auch immer ein Alter, was vielleicht schwierig ist, sich neu zu erfinden. Ja, fair enough. Aber wir sind im Fall nicht alle so. Es gibt auch noch andere Denkweisen. Das hat dann logischerweise wieder eine Diskussion zur Verfolgung. Wieso muss denn Crawford rum sein? Das ist vielleicht etwas für einen anderen Tag, aber ich würde mir dann schon wünschen, dass sichtbar wird, dass eben nicht, dass die Zeiten vorbei sind, dass so Typen ja, einfach unwidersprochen die Position haben, wo sie im Moment halt haben, sondern dass es mindestens eine Debatte gibt, auch innerhalb vom Sport. Und jetzt nicht nur wir zwei, die da irgendwie zwischen Molton vom Molton Huber hocken.
Der muss auch wieder einmal sein. Famous last words zu dem Thema ganz sicher, aber was der Crawford kann der Julian Nagelsmann schon lang. Der hat nicht mal 62 werden, der ist 35, Trainer vom FC Bayern. Oh. Nach der schon angesprochenen roten Karte gegen den Upamecano, Spiel gegen
Mönchengladbach,
8 Minuten, sogenannte Notbremse. Ja. Hat man noch Verschiedenes können lesen darüber. Möglicherweise ja, nein, sicher nicht Mutter von allen Notbremsen, hat einer gesagt.
Das ist wahrscheinlich korrekt, ja.
Was dann wieder die Frage aufwirft, wieso
Cousin.
Der war nicht eingegriffen.
War eine Notbremse.
Nicht eingegriffen, weil es möglicherweise eine Notbremse war. Auf jeden Fall hat sich Julian Nagelsmann fürchterlich aufgeregt, und zwar auch nach dem Spiel, also nicht während dem Spiel wieder Mark Crawford auf der Schiedsrichter eingewirkt, sondern vor allem nach dem Spiel und irgendwie in einer perfiden Art und Weise hast du nämlich aus der Kabine von der Schiedsrichter und nachher so in Hörweite von der versammelten Presse treten, dass die hören müssen, was er sagt, will der mich verarschen und dann noch weich gespült, Back. Und ich glaube, da ist man jetzt Bundesliga auf der Spur. Also der Schiedsrichterchef hat das Verfahren eingeleitet und Julian Nagelsmann droht eventuell, dass ein Spitzenspiel am Wochenende gegen Union Berlin verpasst. Ich glaube, das ist nicht einmal das Schlimmste, was ihm blüht. Jetzt wird nämlich die Frage aufgeworfen, ist der Mann überhaupt in der Lage, FC Bayern Trainer zu sein. Und zwar nicht aufgrund von der taktischen Stärken und Schwächen, die er hat. Die werden ihm zugesprochen. Ich glaube, das ist unbestritten, dass er die hat, die Stärken. Die Frage ist einfach, ob er die Ausstrahlung und sag jetzt einmal, Grandezza hat, die man braucht, wenn man Bayern Trainer sein will. Natürlich darf man da auch mal auf den Putz hauen. Die Frage ist einfach, wie? Ich habe das Gefühl, er steht sich da ein bisschen auch selber im Weg. Also, er ist sich selber wahrscheinlich ein bisschen zu wichtig, weil Ablenkungsmanöver nur wegen der Niederlage, das ist ihm zwar gelungen, aber definitiv nicht so, wie er will.
Ja, also, man muss sagen, er sieht einfach aus wie ein, was ist es? Schulbub. Also, muss ich mir vorstellen, ich weiss nicht, Ottmar Hitzfeld in der gleichen Situation, wenn jetzt einer von den grossen Vorgängern als Bayern-Trainer...
Vorsicht, Ottmar Hitzfeld, Stinkefinger.
Da hat er nur sich selber gezeigt.
Ja,
das hat,
genau,
hat er öffentlich kundgetan.
Die gleiche.
Für mich sehr glaubwürdig.
Unglaubwürdig ausreden, wie der Nagelsmann mal gesagt hat, ja, er hat ja nicht die Schiedsrichter, nicht nur die Schiedsrichter, mit dem weichgespülten
Back. Ja, genau, nein, oder also man kann den Jupp Heynckes nehmen, man könnte Carlo Ancelotti, bei Bayern hat man ja dann schon auf ein gewisses Format gesetzt, im Normalfall. Und es, ich glaube, es ist auch, es ist brutal, der Job. Also du hast, viel grösseren Druck gibt es nicht. 10 Mal nacheinander ist man Meister geworden. Und der erste sein, der es nicht wird, den willst du nicht, wirklich nicht. Jetzt im Moment ist es extrem spannend in der Bundesliga. 43 Punkte für 3 Clubs, Dortmund, Bayern und logisch Union Berlin. Es ist endlich wieder mal eng, das ist super, aber auf Seite von Bayern München kann man offensichtlich mit dieser Tatsache nicht umgehen. Also möglich deutet vielleicht auch darauf her, bei der Tatsache, und die ist unbestritten, dass es inakzeptabel ist, die Äußerung, weil es eben auch tatsächlich, ja, Leute abmacht. Also es ist nicht einfach, ich bin nicht einverstanden, sondern man redet von Pack. Also es ist ja dann doch einigermaßen verheerend. Es deutet darauf her, dass man Bayern intern schon auch ziemlich, ja, ein Nervenflattern hat, offensichtlich. Das wird, nehme ich jetzt mal an, im Trainer weitergeben. Und der steht nachher logischerweise unter Druck. Weil der Erste, der fliegt, logisch, ist am Schluss der Trainer. Und wenn man dann liest, dass irgendwie ein Zidane sich daheim schon Gedanken macht, dass er allenfalls könnte Bayern-Trainer werden irgendwann. Dann geistern so Leute wie Thomas Tuchel rum, wo, gut, vielleicht geht er wieder zu Chelsea zurück, hat man jetzt können lesen. Dann, ja, ist es auch nachvollziehbar, dass man nervös ist. Dass man das nachher aber so an sich, ja, dass man sich an sich anlässt, ist noch nachvollziehbar, dass man nachher dem nachgibt. Es wirkt sehr unsouverän. Und
sehr, ja.
Und ist auch eigentlich nicht das, ist eigentlich nicht das, was man von einem Trainer von Weltformat, was jemand, der bei Bayern München Trainer ist, muss sein, erwartet.
Nein, grundsätzlich auch nicht. Oder? Wie im Hockey auch, spürt man so ein bisschen, im Fußball ist es noch offensichtlicher. Aber dort fehlen Respekt der Schiedsrichter gegenüber. Also im Fußball wird gewängelt und genörgelt. Nach jedem Entscheid der Arm verworfen. Es gibt Spieler drüben um den Schiedsrichter rum. Da könnte die FIFA schon längstens etwas dagegen machen. Ich glaube, das läuft alles in das hinein. Und dass man die Schiedsrichter immer respektloser behandelt, ich frage mich, wieso machen die nicht etwas dagegen? Mindestens mal die Schiedsrichter einfach mal sagen, das Wochenende ohne uns, schauen selber weiter, werden beschimpfen, wenn, aber dass sich die alles gefallen lassen müssen. Das ist auch dort wieder eine Vorbildfunktion, oder? Also, wenn es der Trainer von Bayern macht, wieso soll es der Trainer vom Regionalligist nicht machen? Und Spieler machen genau das Gleiche wie ihre Vorbilder, die in den obersten Liga spielen. Das wird ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und zwar immer mehr, finde ich. Jetzt zum Nagelsmann explizit. Natürlich, das ist jetzt verrückt, oder? 10-mal hintereinander Meister. Es ist unvorstellbar, dass ein Bayern mal nicht mehr Meister wird. Aber irgendeiner wird es mal verwünschen. Und der Club ist gar nicht mehr in der Lage, so etwas zu verarbeiten, ohne dass gerade alle entlassen werden. Was ein normaler sportlicher Reflex wäre und auch ein unternehmerisches Risiko im Sport dazugehört, nämlich, dass man Niederlagen verarbeitet und in der Bundesliga sogar einen anderen Meister als Bayern. Das scheint völlig außer Traktanten gefallen zu sein. Also die müssen mindestens Meister werden. Die Saison wird aufgrund von dem bewertet, wie weit dass man in der Champions League kommt. Und wenn das als Gesetzmäßigkeit anschaust, ja, dann bist du so weit, dass du anfängst, diese Szenen so behandeln und irgendwie das Gefühl hast, den Bayern dürfen wir ja gar nicht mehr irgendwie eine Querung haben mit einem schrägen Pfiff oder so. Sonst ticken die völlig aus, oder?
Also, wobei man noch muss sagen, es war kein schräger Pfiff. Also, es ist, es, ich habe es in der, wo ist es gewesen, der Süddeutschen, hat es ein Foto gehabt, ein guter alter Foto, wo beleidigt hat, dass die Hand vom Upamecano, dem Bayern-Verteidiger, definitiv zugreift an der Schulter von Alassane Plea, wo nachher zu Foul kommt. Jetzt können wir nicht endgültig nachweisen, dass der Kontakt ursächlich war für einen Sturz, wie man so oft und so schön sagt. Aber das ist nachher richtig, dass man eben sagt, okay, es gibt den Kontakt. Es ist kein klarer Foulentscheid. Die Hand geht dort hin, die hat dort nichts verloren. Es hat keine natürliche Handbewegung, um das noch einmal aufzumachen, das Fass. Wenn der Schiedsrichter so entscheidet und das in der ersten Szene so sieht, dann ist es nicht möglich, den Entscheid umzustossen. Weil es gibt keine abschließende Perspektive, die zeigt, dass es falsch ist. Und das muss ich verstehen, dass ein Trainer von einem Profiklub natürlich auf 180 ist in so einem Fall und dass er auch nicht neutral ist, das ist auch klar. Aber du hast vorhin gesagt, es ist in der 8. Minute passiert. Nagelsmann ist irgendwann 2 Stunden später in die Schiedsrichterkabine, nicht ganz, aber es ist viel Zeit vergangen seither. Ja, da finde ich dann schon, also man fragt sich auch, ob die Leute nicht in der Lage sind, sich selber zu schützen. Also dass sie einfach sagen, ich sage nichts. Man muss es nicht so machen wie der Heiko Vogel am Wochenende, wo auf die Penalty-Entscheidung, wo gegen Fabian Frey gefeilt worden ist, um noch einmal auf den Videobeweis zurückzukommen, relativ aggressiv die arme Frau vom Schweizer Radio und Fernsehen darauf hingewiesen hat, dass er keinen Kommentar abgebe, als ob sie die Schuld wäre. Es gibt auch noch andere Wege, als es so zu machen. Aber ja, also...
Das verratet auch keine Klasse.
Nein, muss man wirklich sagen. Also, so die... Es gibt Trainer, die können das und andere scheinen da grössere Probleme zu haben. Und vielleicht trennt sich da auch zum Teil, ja, die Spreu vom Weizen ist die falsche Formulierung. Aber man fragt sich schon, ob es dann für die ganz grossen Aufgaben reicht, wenn man dann eben noch so etwas im scheitert.
Ja, ich glaube, als Bayern-Trainer bist du permanent unter Druck, wie wir schon angesprochen haben. Du musst eigentlich jedes Spiel gewinnen. Das ist auch das Bewundere an denen, die das können, die Profis dort, die wissen in der Bundesliga, jedes Spiel, wir sind Favorit, immer und ewig. Keine Abwechslung, du musst immer gewinnen, was dem Gegner zum Teil auch leichter macht. Es gibt Nuancen dort mit Favoriten, sollten auch mal gegen Bayern gewinnen. Die hinten dran sind, die haben eigentlich ein lockeres Leben, wenn sie gegen Bayern spielen. Wenn sie verlieren, ist es keine Überraschung. Wenn sie gewinnen, eine Sensation. Eigentlich das Perfekte. Und als Trainer von Bayern musst du das können managen. Und zwar auch mit deiner Ausstrahlung. Also, eine gewisse Souveränität muss einfach vorhanden sein. Natürlich darfst du dich mal aufregen. Aber so auszudicken, also, da hast du richtig das Gefühl gehabt, oha, wenn das Spiel offensichtlich gut rausgekommen wäre von Bayern, wäre es kein Thema gewesen, die Szene in der 8. Minute. Vielleicht hätte er das beiläufig erwähnt. Ja, übrigens, die Rohkarte, da könnte man dann auch darüber diskutieren, mit einem Augenzwinkern vielleicht. Also, hat er, das ist völlig aus dem Ruder gelaufen, die ganze Szene. Und am Schluss hat er quasi den Dreck, den er sich nicht gewünscht hat. Erstens mal, der Druck muss unbedingt in die Champions League weiterkommen. Da könnten das Glück in dieser Runde noch mit PSG, wo selber irgendwie, ja, nicht fassbar ist, was das genau sollte. Wenn man sich vorstellt, nur Messi, Neymar und Mbappé in einer Mannschaft, dass die nicht regelmäßig Champions League gewinnen, ist echt unvorstellbar, wenn man die WM gesehen hat. Gut, das ist etwas anderes. Nagelsmann muss sich wirklich die Frage gefallen lassen, ob er der richtige Mann ist von diesem Club. Und wie gesagt, zwar nicht wegen dem Technischen können, sondern einfach wegen der Ausstrahlung, wegen dem Verhalten, das er zeigt.
Die Frage ist ja, kann der Zinedine Zidane Longboard fahren?
Was er kann, sind Kopfstöße verteilen, das wissen wir. Nur wird wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz bringen, nehme
ich
an.
Ich hoffe es nicht, für die Schiedsrichter in der Bundesliga. Anderes Thema.
Genau.
Man United.
Was ist das Thema?
Es ist so. Dort bahnt sich eine grössere Transaktion an.
Hast du jetzt gesagt, Ernie Meissen, irgendwo zwischen denen?
Man United.
Oh, das hast du einmal gesagt, aber nachher hast du noch mal etwas gesagt.
Nein. Wenn wir das Bändchen ablösen.
Der Ernie Meissen?
Ist das jetzt das Alter, das sich da schon bemerkbar macht? Das
Gehörli, die verstanden, Ernie der Ernie Meissner. Was wäre der Ernie Meissner kauft?
Ernie Meissner, das ist exklusive Information. Ernie Meissner kauft Manchester United.
Es geht darum, oder? Also wir reden nicht über das 3-0 gegen Leicester, wo Man U und die erste Halbzeit rubbish war.
Unsere Kollegen vom Fussballrösser haben kürzlich darüber berichtet, dass der Ernie Meissner jetzt eingestiegen ist in einem Veloladen, E-Bikes verkauft in der Region Basel. Also die Mobilitätswende auch dank ihm. Für die, die ihn nicht kennen, ehemaliger Schweizer Fußballspieler. Wie du da auf den kommst, jetzt weiss ich nicht genau. Aber auf jeden Fall...
Das Gehör.
Ja, ich weiss nicht, wie wir den Bogen schaffen. Manchester United, bekannt aus Klassikern wie im Champions League Finale 1999 und anderen Hühler. Steht zum Verkauf. Die Familie Glaser, gut verhasst in Manchester, seit man in den Nullerjahren, seit man den Club gekauft hat und einmal auspresst hat zuerst, gut Geld abgesogen. Und jetzt gibt es Wettbieten, wo ein paar grosse Namen im Raum stehen, wo der Club kaufen könnte. Das eine ist der Herr Radcliffe, Ineos-Milliardär,
Radcliffe.
Der Sohn von Jim Radcliffe, oder? Sohn von der Stadt, wie er sich selber PR-mässig versucht zu verkaufen. Irgendjemand hat Elon Musk ins Spiel gebracht. Was,
er ja, selber wahrscheinlich.
Ich glaube auch. Wäre ich dann noch gespannt, wie das Twitter- und Tesla-Aktionäre fänden, wenn der Herr Musk sein... Der ist gar nicht flüssig, der kann sich das gar nicht leisten, Manchester United zu kaufen. Und dann noch der Herr Al-Thani aus Katar.
Scheich Yassim.
Also der katarische Staat, faktisch. Wo sich überlegt, ebenfalls zuzuschlagen. Und?
Der Ernie Meissner.
Offenbar der Ernie Meissner. Also, das finde ich, wir sind ja neutrale Journalisten, aber wäre mir die sympathischste Lösung, ehrlich gesagt, wenn Ernie Meissner würde übernehmen.
Ja, mir fehlt da irgendwie noch.
Das Basel würde ein oder andere dann beleidigen, fragen, warum hast du nicht den FCB gekauft?
Ja, gut, ja.
Steht nicht zum Verkauf.
Der Herr Degen, der nicht verkaufen will, dann nehme ich halt Man U, wäre lustig.
Okay.
Ja, das müssen wir noch erklären, den Engländer, den Mancunians vor allem, Ernie Meissen, who are you? Da müsstest du auch sagen, Ernie ohne Bert, für mit Meissen. Wäre lustig. Mitbieten kann er, ich glaube, das oberste Gebot ist im Moment bei rund 6 Milliarden Pfund. Wäre noch günstig für Elon Musk. Was hat er zahlt für Twitter? 44 Milliarden?
Ja, und dann hat er zuerst mal versucht, aus den Nummern wieder rauszukommen.
Ja.
Und dann gemerkt hat, oh, das ist teuer. Und jetzt ist er aber, jetzt hat er aber den Salat. Vielleicht kann er ihm Ernie Meissen ein Tauschgeschäft anbieten, dass der Ernie Meissen Twitter übernimmt. Ist ja durchaus auch nie verlegen, durchaus emotionale Statements auf Tele Basel jede Woche oder sehr regelmäßig mindestens Gast, finde ich hervorragend, macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Also kann Manchester United nicht schaden, wenn er dort einsteigt. Oder eben, es ist über Twitter, also schlechter als Elon Musk kann er es auch nicht machen.
Nein, Elon Musk hat offensichtlich vergessen, dass es keine Verträge gibt mit den Twitter-Nutzern. Also wer Lust hat, zum heute aussteigen, weil der Elon Musk Besitzer ist von Twitter, kann das jederzeit machen, also kann nicht belangt werden. So gibt es auch keine Garantie. Theoretisch könnten alle verreisen und der Dienst wäre erledigt von einem Tag auf den anderen. Und er hat 44 Milliarden so angesetzt. Einigermaßen rätselhaft. Gut, wir müssen in Endspurt, sonst geraten wir tatsächlich gefahren, dass wir die letzten Durchhörer auch noch verärgert.
Nein, nur, also angenommen, der Ernie Meissen wird nicht neuer Besitzer von Manchester United. Behüte Gott. Was ist denn das beste Szenario? Also meine,
für die Engländer ganz sicher der Sir Radcliffe. Ich glaube, das ist für sie auf den ersten Blick die angenehmste Lösung, weil man sich gegen Glaser ja immer gewehrt hat, du hast es angesprochen, sind schon Geld rausgezupft. Fragwürdige Entscheidungen zum Teil, wird da wirklich alles dafür tun, dass die Mannschaft auch so gut wie möglich dasteht, im Vergleich zu anderen Riesenclubs wahrscheinlich nicht. Also wenn man die Entwicklung von Man City anschaut, da ist zielgerichtet wahrscheinlich auch viel zu viel Geld investiert worden. Wenn man Financial Fairplay anschaut, weiss man nicht genau, wie streng das verfolgt wird. Aber ich glaube, die Leute wollen einfach Glazers loswerden. Nur, ob sie dann mit dem Scheich aus Katar zufrieden wären, wäre vielleicht noch die abschliessend, wie sagt man dem, wollten von den Glazers. Das am Schluss sagen, gut, wir Amerikaner sind neu zuwider. Wir präsentieren neu den neuen Besitzer, Scheich Yassim aus Katar. Viel Spass mit dem. Und wie der, also wenn man einschlägig bekannte Literatur verfolgt, hat der schon Pläne, die eigentlich nicht genau in die gleiche Richtung laufen, wie sie die Glazers verfolgt haben, sondern durchaus. Also Old Trafford modernisieren, Mannschaften so aufstellen, dass sie über Jahre alles dominiert, was eigentlich auch nicht im Sinn von Erfinder ist, sondern eine ordentliche Wettbewerbsfähigkeit, wo die Premier League schon im Vergleich zu anderen Spitzenligen einiges an Abstand gewonnen hat. Hm. Aber wenn man das will...
Ja, als Fan kann man natürlich sagen, spannend, wenn der Besitzer Lust hat, viel Geld reinzupumpen.
Logisch. Hast du gesehen bei Newcastle? Was ist die am meisten verbreitete Reaktion war bei einer Umfrage unter Newcastle-Fans,
nachdem
bekannt worden ist, dass die Saudis kommen.
Der ungeliebte Herr Ashley, der zuerst hat müssen gehen.
Die Antwort war eine Frage gewesen, von den meisten. Wie viel können wir ausgeben? Mhm. Es geht nur um das.
Scheinbar. Also, es wird dann noch Folgefragen geben. Also im Fall, wenn jetzt Manchester United katarische Besitzer überkommt, was passiert mit Paris Saint-Germain? Eigentlich darf ja ein Besitzer nicht zwei Clubs, zum Beispiel in der Champions League oder im UEFA-Wettbewerb, laufen haben. Es sieht so aus, als hätte man dann würdig. Also,
der Paragraph ist aufgeweicht.
Taschenspielertrick
anwenden.
Dass verschiedene, das FC Salzburg meinst du, dass verschiedene Entitäten, PSG und Man United würden besitzen. Wobei man sich dann auch fragen kann, wird denn das Geld vielleicht nicht doch eher nach Manchester verschoben? Also das Investment ist dort. PSG hat man, glaube ich, für relativ günstige 30 70. Millionen oder so. Für wenig Geld auf
AFA im
Vergleich gekauft vor über 10 Jahren. Also ja, dort, das ist amortisiert. Dort kann man möglicherweise dann einfach überverschieben auf die Insel. Beim Sir Jim Ratcliffe wäre nachher eine Frage, was passiert mit Nizza, wo auch im Besitz ist von Ineos. Also ja, das ist noch nicht ausgeklärt. Das Einfachste, der Veloladen von Ernie Meissen, der spielt nicht im europäischen Geschäft. Also wenn der Ernie einen Zuschlag bekommt, wir wären begeistert und du Eva, Juristen müssten auch nicht anzecken. Also es gibt eigentlich nur Gewinner.
Absolut.
Höchste Zeit für einen Endspurt.
Jetzt gehen wir rein.
Endspurt.
Bayern, Dortmund, Union. 43 Punkte allenthalben. Die Bundesliga ist der Spitze plötzlich wieder spannend und jetzt kommt zum Duell der Spitzenclubs Bayern München und Union Berlin im Direktduell.
Spannend, ja. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze aufgeräumt wird, die Affäre mit Bayern und Nagelsmann. Darf er an der Linie sein, darf er nicht. Das könnte ganz schräg rauskommen. Ich habe das Gefühl, Bayern eigentlich in der Lage sein müssen, Union zu schlagen. Aber die Zerrüttung rundum und rundum den Trainer, man darf nicht vergessen, die ganze Affäre Neuer ist auch noch rum. Also dort hat er sich auch schon quasi so positioniert. Goalie-Trainer weg, Neuer irgendwie im Machtkampf. Keine gute Szene. Ich könnte mir vorstellen, dass Union eine Möglichkeit hat, das Spiel wieder mit harten Bandagen so zu gestalten, dass Bayern mindestens nicht gewinnt. Und dann profitiert Dortmund. Das könnte tatsächlich das Jahr von Dortmund sein. Am Donnerstag Basel-Trabzonspor.
Puff! Ja, ein schwieriges Hinspiel gewesen, aus bekannten Gründen. Erdbeben in der Türkei, emotional. Man hat 1-0 verloren, aus Basler Sicht. Jetzt muss man es daheim irgendwie umbiegen. Also die Mannschaft von Trabzonspor ist gut, das muss man wirklich sagen. Es wäre wichtig für den FCB, auch aus finanziellen Gründen, nochmal eine Runde weiterzukommen. Ich sehe es im Moment nicht. Ich glaube, man läuft dort dann irgendwann rein, wenn man ausmachen muss. Schwierig, auch wenn mit 0-1 jetzt noch überhaupt nichts verloren ist. Formel 1, es wird wieder testet. Die Saison steht schon fast unmittelbar bevor. Im Bachrhein noch 3 Testtage die Woche.
Wunderbar. Wie oft habe ich schon gesagt, ich schaue nicht mehr aus Enttäuschung, aus Vergrämung und aus Wut zum Teil über Urteile von irgendwelchen Rennleitern und so weiter. Und jetzt bin ich begeistert. Freue mich auf die neuen Autos, obwohl das noch nicht die Autos sind, die dann schlussendlich auf der Strecke sehen, wenn es um Punkte geht. Aber es ist einfach schön, dass die wieder fahren. Sie fahren wieder. Ja, geniessen wir es. Ski Nordisch, jetzt sagen wir noch, ab Donnerstag WM. Jetzt haben wir über WM diskutiert. Am Rand haben wir noch diskutiert, dass am Rand von der Ski-WM auch noch Biathlon-WM stattfindet. Zum Henker nochmal. Ski Nordisch WM. Wieso?
Ja.
Was zum Teufel?
Also gut, du bist eigentlich ja, du spielst im Johann Elias einen FIS-Präsidenten die Karte, der sagt, er will die sogenannten FIS-Games einführen, in dem Jahr, wo kein WM ist und kein Olympia. Ein gesammeltes Event für sämtliche FIS-Sportarten, wo dann Langlauf und Ski und alles parallel wird stattfinden. Parallel-Event sozusagen, aber anders. Ja, Ski-Nordisch-WM. Und dort geht gerade mit einem Kracher los, Sprint am Donnerstag, Nadine Fähndrich. Hat alles zum Weltmeisterin werden. Ich hoffe, es geht mit einem Kracher los.
Nur schnell zur Erklärung. Warum ist Biathlon nicht Ski-Nordisch?
Wir sind im Endspurt, wir haben keine Zeit für so Spass.
Also,
Ski-Nordisch im Norden ist man pazifistisch, da wird nicht geschossen.
Gut. Also, die Erklärung. Nein, das ist sie nicht. Wir tippen FCZ-IB am Wochenende. Zuerst lösen wir aber noch auf. Und das war Basel-Servette. Du hast Tipp 3-1 für Servette, Tipp 2-0 für Basel.
Ausgang 2-2.
Für Basel hat gestimmt, aber außer, ohne also, den Betrug.
Du hast, du hast die Anzahl Goal für Basel richtig vorher gesagt. Ich habe die Gesamtanzahl Goal richtig vorher gesagt mit 4. Mhm. Also wir einigen uns auf unentschieden, was ja Basel und Servette auch gemacht haben am Schluss. Also Zürich IB, Samstag oben, 8:30 Fernsehspiel. Mhm. Ja, für uns klar, 1-1.
Wie gesagt, 2-2. Aber noch lieber würde ich sagen 3-1 für Zürich. Nur schiesst Zürich 3 Goal gegen IB?
Mm. Nein, aber IB schiesst nur 1 gegen Zürich, weil also der Rasen so schlecht ist im letzten Grund. Weil man nicht regelmässig wässern darf. Wenn es zu kalt ist, kann man die Wasserleitungen nicht anlassen im Moment. Das passt auch wieder zu der Fußballstadt Zürich. Hervorragend. IB sich an Kunstrasen gewöhnt. Die können auf dem Macher nicht. Darum 1-1. Zwei Kopfgoal. Ich glaube, Montero für IB und dann.
Dosin.
Kopfball ungeheuer Dosin schlägt.
Genau. Gut, ich sage 2-1. Nein, ich habe gesagt 2-2. Bleiben bei dem.
Aha, okay.
Sonst 2-1 für Zürich hätte ich eigentlich gesagt, aber jetzt hast du mich verschreckt mit diesen Aussagen. Hey. Aber wo zum Teufel ist denn Zürich in letzter Zeit kalt gewesen?
Mit
Temperaturen
Frage.
Von 13.
Unter deiner Dusche?
Ja, gut, aber selbst dort gefriert es nicht. Das reicht nicht für den Gefrierpunkt. Im letzten Grund. Die Wasserleitungen sind doch nicht gefroren.
Du bist einfach weich gespült. Julian Nagelsmann sagen.
Das bin ich definitiv. Gut. Aber mit dem.
Jetzt haben wir das Programm nicht abgespült, sondern abgespult. Jetzt
haben wir nicht mehr. Wie lange haben wir geschwätzt? Bomben platzen lassen zum Schluss mit unserem Tipp zweimal unentschieden. Wahnsinnig spannend.
Kommen Sie für Spektakel, bleiben Sie für.
Wir haben es geschafft, heute eine Stunde, Tipps. 21 Minuten Ach, und 50 Sekunden
Schande.
Zu reden. Gut, jetzt verabschieden wir uns aber und hoffen auf Zuspruch und Freude und Zustimmung,
Widerspruch
dass wir so lange
ist
so gut
geschwätzt haben.
Und schreiben Sie bitte Ihre Meinung auch zu den diversen Themen, vor allem zu den kontroverse Themen, War, Handspiel, Notbremse und so weiter. emanuel.gysi@ringer.ch und wir verabschieden uns. Bis nächste Woche.
Wiederhören.
Pro und Konter.